Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Wieder einmal darf ich euch begrüßen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast. Und ihr wisst es geht immer los mit einem Musikstück heute von Hazel O'Connor, Writing on the Wall. In meinem Soundcheck Politik Podcast begrüße ich alle zwei Wochen interessante Gäste, um über die großen und kleinen politischen Fragen zu sprechen, aber natürlich auch um die musikalischen Vorlieben meiner Gäste. Und ich freue mich sehr, heute einen, sehr erfahrenen Pädagogen aus Baden-Württemberg, den Schulleiter der Hartschule in Domersheim, begrüßen zu dürfen. Lieber Volker Arns, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Lieber Volker, wir wollen heute ein wenig über das immer aktuelle Thema Bildungspolitik sprechen. Und wir haben ja aktuell gerade in der Landespolitik wieder Diskussionen über eine Schulgesetzänderung. Das Thema G9 war etwas, was im vergangenen Jahr die Landesregierung ein Stück weit zum Handeln gezwungen hat, nachdem eine Elterninitiative da sehr laut wurde. Und dann hat man einige Bausteine zusammengetragen. Ich sage bewusst Bausteine, um das Bildungssystem zukunftssicher zu machen. Ich möchte mit dir im zweiten Teil über diese gesetzgeberischen Dinge sprechen, aber im ersten Teil gerne auch mal über die grundsätzlichen Fragen. Die Gemeinschaftsschule ist ja als relativ junge Schulform in Baden-Württemberg 2011 eingeführt worden, damals von der grün-roten Regierung. Ich durfte das ja dann anschließend als Kultusminister ab 2013 auch begleiten und habe viele dieser Gemeinschaftsschulen ja auch genehmigt und dann auch die ersten Schritte sozusagen begleitet. Wenn ich mal da auf den Anfang zurückgehe, was war denn für euch damals als Schule im bisherigen klassischen dreigliedrigen Schulsystem, was war der Grund, was waren die pädagogischen Einsichten auch, dass ihr gesagt habt, wir brauchen einen neuen pädagogischen Ansatz, um den Kindern bei uns gerecht zu werden?
Ja, ich versuche es mal so. Es gibt so eine Vorstellung, dass wann ein Kind lernen kann, also was eine Lernvoraussetzung wäre. Und jetzt kommen wir an den Punkt, sagen, pass auf, wir nennen es mal Zone der nächsten Entwicklung. Also ich muss ein Angebot, wenn ich ein Angebot kriege, was in der Zone der Entwickler meiner nächsten möglichen Entwicklung steht, dann kann ich das als Kind nutzen. Wenn in Zeiten, als ich in die Schule gegangen bin, Grundschule gegangen bin, oder du vielleicht auch, Andi, war das so, da hast du so ein bisschen die Fitten gehabt, die dir vorne wegmarschiert sind, die haben eine Zone der nächsten Entwicklung gebildet, dann hast du so dieses Mittelfeld gehabt und dann hast du ein paar Kinder gehabt, die große Schwierigkeiten hatten, jetzt hinterherzukommen. Das waren in der Zeit zum Teil Gastarbeiterkinder, die noch Sprachschwierigkeiten hatten oder Kinder mit Teilleistungsdefiziten, was auch immer. Im Prinzip kannst du sagen, wir hatten in den 80er, 90er Jahren 3 bis 4 Zonen der nächsten Entwicklung. Was schätzt du, Andi, was haben wir heute? Wie viele Zonen der nächsten Entwicklung im Klassenzimmer, erste Klasse?
Ich glaube, so viele, wie es Kinder gibt, die in der Klasse sitzen.
Also nicht ganz, aber man kann sie ein bisschen clustern. Aber wir würden jetzt mal von 10 ungefähr so ausgehen, die wir identifizieren und auch benennen können. Und jetzt ist schon klar, so ein Unterricht, den du von der Tafel aus steuerst, also die Instruktionsebene geht durch den Lehrer einkanalig von der Tafel aus. Dann ist die Frage, wie viel Zonen der nächsten Entwicklung kannst du über Binnendifferenzierung adressieren? Naja, das sind vielleicht 2 oder 3. Mhm. Und dann war's das. Dann bleiben immer noch 7 übrig, die erreichst du nicht. Und das ist das Problem. Wir waren in der Hauptschulklasse damals, wir waren in der Werkrealschule und hatten im Prinzip klassisches Schülerschaft der Werkrealschule, mit sehr hohen Anteilen an Migration, sehr hohen Anteilen an Teilleistungsdefiziten, und damals noch keine Inklusion. Das kommt jetzt noch dazu als Komplexitätsfaktor. Und jetzt sind wir an dem Punkt gewesen, dass die Wirksamkeit von Unterricht nahezu erlegen war. Also war zusammengebrochen. Das heißt, wir haben unsere Ziele nicht mehr erreicht. Ich habe das damals so ketzerisch auch mal formuliert. Ich würde irgendwann mal das Schild Schule da draußen abschrauben, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass es noch eine Schule ist. Weil Schule gehört irgendwie und Lernen, die beiden Begriffe gehören zusammen. Aber es war klar, dass durch die Art, wie wir unterrichtet haben, nämlich dieser synchronisierter Unterricht, der durch den Lehrer mal instruiert wird. Ich will es nicht frontal nennen, weil frontal ist ja jetzt nur ein räumliches Setting dann auch. Also Lehrer instruierter, Lehrer zentrierter Unterricht oder so war klar, das war irgendwie tot, konnten wir nicht mehr machen.
Das habt ihr, da wenn ich dazwischen fragen darf, das habt ihr auch tatsächlich an der Hauptschule, also schon ab Klasse 5 festgestellt, dass da immer noch so eine große, ich sage jetzt mal Leistungsspreizung, so eine Unterschiedlichkeit der Kinder in ihren Notwendigkeiten war. Also nicht nur Grundschule, wo wir ja von vornherein mal alle beieinander haben, ja. Die Grundschule ist ja eigentlich eine Gemeinschaftsschule, wo ich ja alle Kinder habe. Aber auch an der Hauptschule gab es diese Situation, dass du sagst, der Lehrer konnte eigentlich mit dem Handwerkszeug, was er hatte, nicht mehr die Kinder, den Kindern gerecht werden.
Vollständig klar, wenn du jetzt sagst, wie Bildungsempfehlungen verteilt werden in Baden-Württemberg, da gibt es auch schon die Idee, dass ein Großteil der Bildungsempfehlungen dadurch davon abhängt, ob die Grundschulzeit denn sozial in der sozialen Passung gelungen ist. Mhm. Also sprich, ob die Kinder vielleicht zum Teil auch angepasst genug waren, um diese Routinen jetzt mitzugehen, die dort waren. Du hast natürlich sehr viele Kinder auch in der Hauptschule gehabt, die intellektuell gut begabt waren, aber natürlich denen die soziale Passung für die Primarstufe an der Stelle einfach gefehlt hat. Das heißt, die haben dort auch mehr oder weniger keine passenden Angebote erhalten und haben dadurch trotz guter kognitiver Voraussetzungen jetzt nicht unbedingt diese Lernzuwächse gehabt, die es hätte haben können. Ja. Also da holt sich was ein, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man jetzt sagt, ich habe so und so viel zu tun in der nächsten Entwicklung und ich kann immer nur einen Satz gleichzeitig sagen als Lehrer und der wird immer mehr Schüler einfach nicht erreichen, dann muss ich ja irgendwann mal überlegen, ob ich nicht den Spieß jetzt umdrehe und sage, pass auf, wir gießen mal die Instruktionsebene, was ein Lehrer so instruiert, in die Materialwelt hinein. Und das kann eine differenzierende Materialwelt sein. Wir nennen sie jetzt Lernjobs und die rollen wir dann aus und dann begleiten wir die Kinder im Umgang damit. Das haben wir damals gemacht, schon in der Hauptschule, in Form von Wochenplänen. Und Wochenpläne haben auch wieder, die auch wieder teilsynchronisiert laufen. Also jede Woche ist halt Ende und wenn dann der Plan nicht fertig ist, weil jemand, sag jetzt mal, nicht lernbereit genug war, dann ist die Frage wieder, ja, was passiert jetzt? Also, und erst als dann im Prinzip im Chorvertrag Grün-Rot dann die Landesregierung gesagt hat, jetzt kann sowas wie eine Gemeinschaftsschule kommen, haben wir gemerkt, oh, pass auf, das könnte jetzt ein Ding sein, wo wir das, was wir als Differenzierungsidee haben, ganz grundständig verankern können, ohne dass wir mit Notenbildungsverordnung kollidieren oder sonst irgendwas. Mhm. Und insofern war, sag ich mal, dieser Start der Gemeinschaftsschule dann eine Erlösung. Mhm. Der Start selber war tatsächlich ein bisschen holprig, weil er politisch natürlich mit verschiedenen Schwierigkeiten aufgeladen war zu der Zeit.
Also ihr hattet ja, also erstmal zur politischen Debatte kommen wir gleich und auch zu diesen, ich sag mal, sehr plakativen Vorwürfen. Aber das Handwerkszeug war ja nicht da, ja. Also das Thema Bildungsplan, nehmen wir mal das Thema. Wir hatten natürlich Bildungspläne für die drei verschiedenen Schularten im Sekundarbereich und keinen gemeinsamen Bildungsplan. Wir hatten natürlich auch Lehrkräfte, die für das dreigliedrige Schulsystem ausgebildet waren und nicht für eine Gemeinschaftsschule, ja, wo ich Kinder von Gymnasialempfehlung über mittleres auch bis zum grundständigen Niveau unterrichten möchte und soll. Wie habt ihr euch an der Schule da, ich sage jetzt mal, das Handwerkszeug sozusagen selbst erarbeitet, um da erfolgreich arbeiten zu können? Das war ja schon Pionierarbeit.
Ja, wir haben natürlich, waren sensationell, großartige Leute und haben alles falsch gemacht. was niemand so richtig auf dem Schirm hatte damals, ist, dass in dem Moment, wo wir jetzt gemeinsam eine Lernwelt schaffen. Du kannst keine fünffach oder sechsfach aus. Heute haben wir sechsfach ausdifferenzierte Lernwelt. Wir haben GME im Sekundarbereich und haben nochmal ABC im Inklusionsbereich Lernen. Bis hin zu geistiger Entwicklung. Haben wir sechsfach ausdifferenzierte Lernwelt, um den Kindern jetzt gerecht zu werden in ihrer Unterschiedlichkeit. Jetzt kannst du dir schon denken, dass du das als One-Man-Show-Lehrer ja nicht hinkriegst. Das heißt, ein Lehrer, der mit seinem Täschchen ins Klassenzimmer marschiert und dort seinen Unterricht macht, den er zu Hause in seiner Stube vorbereitet hat, der macht nichts sechsfach ausdifferenziert. Das kann der gar nicht leisten. Und jetzt merkst du sofort, dass du zum Problem kommst. Wir haben sofort gemerkt, dass uns die organisationale Entwicklung dafür gar nicht ausreicht. Also wenn wir oben mit einer hohen Komplexität an Schülerschaft umgehen wollen und adaptive Lernsysteme jetzt haben wollen, die und adaptive Lernbegleitung haben wollen, also niveaudifferenzierte Angebote, niveaudifferenzierter Lernbegleitungsumgang mit diesen Kindern oder so, dann müssen wir auf der unteren Ebene viel stärker zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, wir brauchen ganz klar committete Zielsätze, welche Ziele wir gemeinsam verfolgen. Wir brauchen ganz klare Prozesse, dass wir nicht vieles auf dem Flur irgendwie klären müssen, wie wir jetzt plötzlich zusammenarbeiten. Wir brauchen massiv belastbare Strukturen der Kollaborativität. Und all das, Andreas, hatten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht. Mhm. So, wir sind dann auf die Ebene lernförderliche Strukturen gesprungen und haben Lernjobs gebaut. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass uns die Teams dafür, die wir eigentlich brauchen, um das gemeinsam zu tun, dass uns die fehlen. Als wir dann die Teams haben, haben wir relativ schnell gemerkt, dass die Lehrer viel zu viele Grundsatzdebatten eigentlich da drin führen und gar nicht vorwärts kommen, sodass uns irgendwie die richtigen Ziele irgendwie auch formulieren. Dann hatten wir von der Bildungsforschung her haben wir wenig, weil in Baden-Württemberg speziell, so erlebe ich das zumindest, weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber im Moment, die Politiker stehen total auf empirische Bildungsforschung. Mhm. Also es gibt jetzt Evidenzbasierung, nennt man das jetzt alles. Jetzt kannst du mit evidenzbasierter Bildungsforschung, mit evidenzbasierter Steuerung, kannst du natürlich super, klar, okay, ich kann in die Vergangenheit schauen, wenn ich Empirie mache, da kann ich immer nur zurückschauen und messen, was es schon gibt. Mhm. Wir haben was Neues gemacht. Das gibt's gar nicht. So, jetzt bräuchte ich im Prinzip einen hermeneutischen Ansatz, der mir sagt, in der Zukunft, wo ist denn das Gold vergraben, wo könnte ich hingucken? Ja. Also sage ich jetzt mal, wir waren am Anfang in der Gemeinschaftsschule von der Bildungsforschung auch jetzt nicht üppig verwöhnt mit irgendwelchen Handlungsempfehlungen oder sonst was, sondern wir haben mehr oder weniger im eigenen Saft mit Empirie versucht herauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Und die Schulen, sage ich jetzt mal, vielleicht können wir ein bisschen systemkritischer gucken, die Schulen, die günstigste Ausgangsbedingungen haben für so eine, hatten für diese Organisationsentwicklung, die dann damals notwendig war. Die haben, glaube ich, sind auch, glaube ich, ziemlich weit gekommen. Mhm. Jetzt so wie die Durmersheimer oder die Wutöschinger oder so. Da gibt es jetzt viele, die sehr weit gekommen sind. Aber es sind natürlich bei weitem nicht alle sehr weit gekommen. Ja. Ja. Und wir waren damals, das verzeihst du mir vielleicht auch, wenn ich das sage, in deiner Ägide, wir hatten noch nicht die Unterstützungssysteme natürlich auch von oben runter, um zu gucken, wie wir diese Organisationsentwicklung machen können. Ja. Wir selber als Leitungen waren auch in einem alten Rollenverständnis doch gefangen. Wir waren mehr oder weniger am Schulgesetz hängend ein bisschen top-down organisiert und so. Das war alles, sage ich jetzt mal, auch von dem, was wir an Organisationsentwicklung brauchen, um solche komplexen Lernstrukturen nachher zu tragen. Das war eine schwere Geburt, muss man, das kann man nicht anders sagen.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich habe ja auch mit vielen, sowohl Schulleitern als auch Lehrkräften gesprochen, die gerade in der Phase von einer unglaublichen Belastung auch gesprochen haben, weil sie einfach unglaublich viel Neues auch selbst erarbeiten mussten. Aber jetzt sind wir ja schon ein paar Jahre weiter, über ein Jahrzehnt existiert die Gemeinschaftsschule schon. Ich kann es jetzt sagen, und das ist jetzt kein Honig ums Maul schmieren, ihr als Hartschule seid ja auch prämiert worden beim Deutschen Schulpreis. Ihr habt ja offensichtlich mit dem, was an Ausgangspunkt da war, sehr erfolgreich gearbeitet. Und es geht ja letztlich darum, was passiert mit den Kindern, die bei euch sind. Ja, und da mal vielleicht der Blick von dir als langjährigem Schulleiter. Was sind da so Beispiele, wo man sagen kann, dieser Umbau, den ihr da mit viel Kraft und Energie gemacht habt, der war wirklich für unsere Schülerinnen und Schüler von ganz großem Nutzen, was die Ausgangsbedingungen angeht, mit denen die Kinder zu euch kamen und wo die Kinder dann, wenn sie eure Schule wieder verlassen haben, dann den weiteren Weg gemacht haben. Kannst du da mal so ein paar Beispiele vielleicht sagen, die dir da in Erinnerung sind?
Bezüglich individueller Schülerbiografien wahrscheinlich wird es schwierig, aber ich kann versuchen, mal so ein bisschen zu skizzieren, worum es eigentlich geht. Du hast es vorhin ja gesagt, es geht um so, das Lernen muss sich irgendwie den Kindern anpassen, die da sind, weil wir eine hohe Diversity haben. Mhm. Also sprechen wir, da gibt es so einen Sammelbegriff jetzt in der Pädagogik, den nennt man Adaptivität. Also wir haben jetzt adaptive Angebote. Wenn du auf der Angebotsebene sagst, okay, Lernangebote, die wir jetzt machen, sind adaptiv, dann bedeutet das, dass sie niveaudifferenziert sind. Wenn die Lernbegleitung selbst, das ist ja ein bisschen Kritik an der Gemeinschaftsschule immer, die wiederum muss auch adaptiv sein. Also nicht, die Gemeinschaftsschulen unterstützen die Kinder in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Das bedeutet aber nicht, dass sie jedem Kind jetzt abnötigen, mit derselben Menge an Selbstständigkeit konstruktiv umzugehen. Sondern Lernbegleitung selbst ist auch nochmal ein adaptiver Prozess. Das heißt, manche Kinder haben sehr viele Freiheitsgrade, die sie auch brauchen, um mit ihrer Kreativität und ihrer Strukturiertheit und ihren exekutiven Funktionen dieses Feld jetzt zu nutzen. Und andere brauchen sehr viel Unterstützung. Das heißt, der Raum, den wir den einzelnen Kindern geben, da jetzt für Selbsttätigkeit und Selbstentfaltung und Selbstwirksamkeit, der ist natürlich auch unterschiedlich groß. Jetzt haben wir schon eine zweite Ebene von Adaptivität. Also wir haben ein adaptives Angebot, die Settings, das sind niveaudifferenzierte Lernwelten. Dann haben wir adaptive Lernbegleitung. Sprich, Kinder können jetzt in eigener Geschwindigkeit mit eigener Verantwortungsdosis auch in dieser Lernwelt arbeiten. Und die dritte Ebene ist die, dass wir Coaching haben als Konzept, wo wir sagen, der wirkmächtigste Faktor in einem Lernprozess ist im Prinzip die Lernausgangslage des Kindes. Das ist, wie lernbereit ist überhaupt ein Kind? Das weiß man schon ein bisschen aus der Bildungsforschung auch. Mhm. Da gibt es verschiedene lernrelevante Voraussetzungen oder so. Kognition ist einer davon oder so. Resilienz, verschiedene, man nennt es Inhibitoren, also wie stark können Kinder auch mit Niederlagen jetzt umgehen oder an der Sache bleiben und so weiter und so weiter. Und gerade da setzt Coaching bei der Persönlichkeitsentwicklung da, um, sage ich jetzt mal, eine stabile oder gute psychosoziale Balance zu haben der Kinder, um eine gute Lernausgangslage eigentlich zu sichern, oder zumindest mal im Blick zu halten, wenn die sich verändert. Mhm. Und auf den drei Ebenen bist du nah bei den Kindern, was erstens, was das Angebot betrifft, zweitens, was die Begleitung da drin betrifft und drittens, was die individuellen Lernvoraussetzungen betrifft. Und das alles, Andi, muss man jetzt professionalisieren. Das heißt, die ersten Lernjobs, die wir gemacht haben, die waren so ein bisschen stumpf und dröge noch, so ein bisschen Bucharbeit oder so. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass die Lernjobs eine bessere Dramaturgie brauchen. Dass du zum Beispiel sagst, gut, am Anfang muss sowas wie Advanced Organizer mal Vorwissen sammeln. Dann gibt es diesen autodidaktischen Aufbau, wo die Kinder eine Kompetenz haben, Gewinn haben. Dann gibt es so einen Post-Organizer, wo die nochmal zusammentragen, was sie jetzt gelernt haben. Also, dass so selber diese, man nennt es Metakognition, die Kinder selber während des Lernprozesses ihren Lernprozess begreife, dass man das ein bisschen stärker drin hat. Dann diese im Bereich des Coachings zum Beispiel, diesen systemischen Ansatz, dass man sagt, Lösungsräume finden, die Kinder, Lösungsräume sind in den Kindern schon da, systemische Grundhaltungen jetzt vermitteln und so weiter. Also und dann vor allem lernen in eigener Geschwindigkeit. Ja. Das ist der Gamechanger überhaupt, weil der wirkmächtigste Differenzierungsfaktor, das sind drei Ebenen der Differenzierung, kannst einmal sagen, gut, es ist der Inhalt, mit welchem Inhalt beschäftigen sich die? Zweitens, mit welchem Schwierigkeitsgrad wird dieser Inhalt angeboten? Und drittens, und das ist der wirkmächtigste Faktor, in welcher Zeit tun sie das? Und in dem Moment, wo du die Zeitschiene aufmachst, bedeutet es asynchrones Lernen. Kinder können jetzt in eigener Geschwindigkeit lernen. Und dann plötzlich hast du einen Garten aufgespannt jetzt, in dem die Kinder jetzt rummarschieren. Dann plötzlich kriegst du Herausforderungen in der Lernbegleitung. Wo in der Stufe 5 stehen denn in diesem Garten die Leitplanken? Wo in der Stufe 6, wie viele Leitplanken gibt es denn in der Stufe 10 noch dafür und so weiter? Ja. Das heißt, du brauchst auf der Stufenteam-Ebene, wir sind jetzt dreizügig und haben zum Beispiel jetzt 10 Lehrer, die Stufe 7 managen, die müssen aber schon stark committed haben, wo sind da unsere Leitplanken in Stufen 7, damit es in so einem Open Space, in so einem freien Lernraum nicht ins Chaos kippt oder so. Also ist so diese Balance zwischen englischer Park, wo das streng gezirkelt ist mit klaren Wegen und Wiese, in der alles wachsen darf in völliger Beliebigkeit. Ja. Wo dazwischen ist dieser Pfad? Wie viel Freiheit und Offenheit braucht Lernen da drin? Und das ist, jetzt merkst du es schnell, das ist ein kulturelles Thema auch, ne? Wie wir als Kollegen, als Lehrerkollegium halt kulturell uns da irgendwie aufstellen. Also insofern, das ist ein anspruchsvoller Weg und ein schwieriger Weg gewesen. Und wir haben, glaube ich, einfach jetzt 10 Jahre massiv oder strukturiert halt daran gearbeitet, straightforward, um das halt viele Probleme, die wir haben, halt zu lösen und sind so weit jetzt halt gekommen, wie wir gekommen sind.
Sehr gut. Und ich nehme jetzt mal das Bild, das du gezeichnet hast, von diesem Garten auf, weil ich nehme jetzt mal die Brille derer, die aus dem alten System kommen und natürlich ein hohes Maß an Zweifeln haben, ob in diesem Garten überhaupt was Vernünftiges entstehen kann. Ja, also der Begriff Leistung kommt ja dann ganz oft. So nach dem Motto, dass ich, wenn ich den Garten so öffne, wie du es gerade beschrieben hast, auch mit den Leitplanken, dass das sozusagen leistungsfeindlich sei, weil es eine Nivellierung nach unten bedeutet. Was sagst du denen auch aus deiner empirischen Erfahrung, aber wie kannst du dem auch entgegenwirken, dass Kinder sozusagen nicht dem Leistungsdruck ausweichen und sozusagen nur das niedrigste mögliche, für sie mögliche Niveau erreichen?
Also Leistung, du sitzt auf dem Boden mit deinem Hintern und stehst jetzt auf. Jetzt hast du 1 Meter Leistung erbracht, Arbeit investiert. Du kannst aber auch stehend 1 Meter springen, dann hast du auch 1 Meter. Also Leistung kannst du von jeder Stufe aus erbringen. Leistung ist nicht dann da, wenn ich eine Latte auf 1,80 setze und alle kommen da drüber. Das ist nicht unsere Vorstellung von Leistung, sondern Leistung ist eben, dass jeder vor seinem persönlichen Hintergrund das Maximale aus sich rausholt. Es gibt einen Kernsatz bei uns, der heißt, lernen in eigener Geschwindigkeit, und jetzt kommt der Nachsatz, der ist wichtig, unter der Maßgabe, dass du dein Bestes gibst. So, und jetzt genau merkst du, jetzt wird's leistungsaffin. Also, wenn ich einen Unterricht mache, den ein Kind nicht nutzen kann, dann wird das Kind in diesem Unterricht einfach die Effektivität der Lernzeit ist nicht da, es wird kein Leister, der wird nicht lernrelevant, der wird nicht lernwirksam, der Unterricht wird keine Leistung in diesem Unterricht erbracht. Das heißt, das Kind wird von dem Punkt aus, an dem es sich ist, durch diese Art von Unterricht, weil er überfordernd ist, nicht wegbewegen. Das heißt, das Kind wird nichts leisten. Der schnelle Schüler, der wirklich fit ist, der gut ist, der einfach weitergehen könnte, der in der Schule nichts anderes oder nicht mehr viel anderes lernt als warten, der bewegt sich von seiner Stelle auch nicht mehr weg. Also der verrichtet auch keine Lernarbeit und dementsprechend auch keine Geschwindigkeit der Lernarbeit und auch keine Leistung, wenn man so mechanistisch das mal beschreiben will. Also ist ein nicht differenzierendes System, ist hochgradig leistungsfeindlich. Weil es sehr viel individuelle Leistungspotenziale einfach vernichtet. Und je stärker oder adaptiver die Systeme sind, desto mehr fordern die einzelnen Kinder heraus, persönlich ihre persönliche Grenze zu erreichen oder zu überspringen. Und das ist halt eben extrem Leistungsanreiz. Ja. Sprich, Differenzierung ist Leistungsanreiz, also ist maximal leistungsfördernd. Und one size fits all ist maximal leistungsfeindlich. Also diese stumpfe Vorstellung, dass man einfach nur eine Latte an eine bestimmte Stelle legen muss und jetzt muss man alle da drüber jagen, führt ja nur zu Scheitern. Und Scheitern ist ja nicht, das konnotieren wir ja nicht mit Leistung. Ja. Deswegen, individuelle differenzierende Systeme sind wesentlich leistungsaffiner als standardisierte, stumpfe Messlattensysteme.
Ja, wir werden sicherlich im zweiten Teil dann auch nochmal auf die Frage des zukünftigen Bildungssystems in Baden-Württemberg kommen. Aber jetzt nochmal kurz vor unserem Soundwechsel nochmal die Frage. Der Podcast heißt ja Soundcheck Politik, lieber Volker. Was sind denn so die musikalischen Vorlieben, wenn du dich ganz unbeobachtet fühlst, unter der Dusche oder beim Joggen? Was läuft denn dann auf deinem Gerät, das du im Ohr hast, wenn du Musik hörst und gut drauf sein willst?
Scary Pockets irgendwie, das sind so ein paar Musiker, die haben im Internet während der Corona-Zeit auch so gemacht, die covern ganz viel oder so, sind aber exzellente Musiker. Das Scary Pockets liebe ich irgendwie, das sind ganz coole Covers eigentlich, die dann aber jazzmäßig so ein bisschen aufgepumpt sind. Dann habe ich es tatsächlich mit Beethoven habe ich es massiv irgendwie und mit Bruckner, das holt mich ziemlich stark ab. Und dann habe ich natürlich Miles Davis. Also ich bin Schlagzeuger auch, ich komme so ein bisschen aus der Jazzwelt und habe während meinem Musikstudium irgendwann so ein bisschen den Brückenschlag in die Klassik gemacht.
Das heißt, du hast tatsächlich eher den Jazz- und Klassikbereich für dich entdeckt. Ja. Bei Konzerten würden wir zwei uns jetzt nicht so oft treffen, vielleicht mal bei einem Klassikkonzert. Bei mir ist es immer laut.
Ich spiele aktuell in einer Schlagerband. Vielleicht können
sehr wir uns cool. Das ist für so einen Podcast Soundcheck-Politik natürlich richtig und wichtig. Schick mal ein paar Aufnahmen, vielleicht können wir die ja einflechten in den nächsten Sendungen. Jetzt gehen wir zum Soundwechsel mit Klaus Ranger aus Neckarsulm, der uns einige Sätze zum heutigen Thema sagen wird.
Der Soundwechsel.
Ich bin Klaus Ranger, Abgeordneter aus dem Wahlkreis Neckarsulm. Ich möchte euch heute mal den Blick auf unser Bildungssystem richten von Seiten der Ehrenamtsorganisationen, da ich im Sport sehr stark tätig bin. Unsere Landesregierung lässt hier etwas laufen, was man nicht verstehen kann. 2026 kommt der Ganztag in der Grundschule und es ist einfach noch viel, viel zu wenig vorbereitet. Es gibt weder verbindliche Pläne und Vorschriften, wie sich die Kommunen und Schulen verhalten sollen in Bezug auf die betreuenden Kräfte. Noch gibt es Vorgaben, welche Qualifikationen die betreuenden Kräfte haben sollen. Das alles schiebt sich immer näher an den Start. Das heißt, die Organisationen, die man dazu braucht, und jetzt nehme ich einen Spruch, der aus Afrika kommt, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und dieses Dorf, diese Kommune brauchen wir künftig in unserer Grundschule, in der Schule überhaupt. Aber die Organisationen, die daran teilnehmen sollen, die brauchen natürlich auch ihre Richtlinien. Und was auch noch dazu kommt, sie benötigen dafür eine ordentliche, faire Bezahlung. Denn mit dem Ehrenamt funktioniert das nicht mehr. Also fordere ich unsere Landesregierung auf. Kommt endlich in die Gänge und gebt den Verbänden und auch den Schulen Vorgaben, damit sie auf die Suche gehen können nach dem geeigneten Personal. Denn dieses Personal soll ja auch wieder qualifiziert werden. Sie arbeiten ja schließlich mit dem Wertvollsten, was wir haben, nämlich unseren Kindern. Und denen wollen wir eine ordentliche Bildung und eine ordentliche Zukunft weitergeben. Ein bisschen noch was zu mir, damit ihr wisst, wie ich so zur Politik gekommen bin. Das hat eigentlich in der Schule angefangen, durch einen Lehrer, der uns motiviert hat, im Gemeinschaftsunterricht kontrovers miteinander zu diskutieren. Das war in den 70er Jahren, zu Zeiten von Willy Brandt und später Helmut Schmidt. Und dann natürlich auch noch das Elternhaus. Ich stamme aus einem Bauernhof, da war man anpacken gewohnt. Und so selbstverständlich bin ich in verschiedenste Ehrenämter reingewachsen, wie auch später in die Politik. Es begann mit der Kommunalpolitik. Und vor 4 Jahren kam dann der Anruf mit der Frage, würdest du dich interessieren für eine Landtagskandidatur? Und nun, glücklicherweise, sitze ich hier im Landtag und darf den Wahlkreis Neckarsulm vertreten. In meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Hund unterwegs und höre auch Musik. Ich bin ein Kind von Radio, kann man sagen, aufgewachsen mit SWR 3, heute altershalber natürlich SWR 1. Wenn ich mir CDs, wenn es die noch gibt, kaufe, dann sehr gerne etwas mehr Heavy, AC/DC, Guns N' Roses, Stones, aber auch die deutschen Bands wie Ärzte und die Hosen gefallen mir. Aber am liebsten, wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, habe ich das Radio an und kriege da die Musik, die mir gefällt. Ganz, ganz arg freue ich mich auch immer wieder im Oktober, wenn SWR 1 die Hitparade kommt.
Und wir sind wieder zurück bei Soundcheck Politik und wir wollen uns heute mit der aktuellen Bildungspolitik beschäftigen, vor allem natürlich auch mit der Rolle der Gemeinschaftsschulen. Und wir haben es ja gemerkt, nach der Einführung der Gemeinschaftsschulen in der Regierungszeit von Grün-Rot zwischen 2011 und 2016, jetzt sage ich es mal aus meiner Sicht, hat das Ganze ja schon eine erhebliche Vollbremsung erlitten. Da hieß die Kultusministerin dann Susanne Eisenmann. Die CDU hat bis heute ihren Frieden mit der Gemeinschaftsschule nicht gemacht. Das hat den Eindruck, habe ich sehr stark. Seit 2021 Frau Schopper. Und man hat immer das Gefühl, dass zwischen Grünen und CDU so ein Nicht-Angriffspakt geschlossen wurde. Ich finde das schwierig, gerade für Schulen, die in der Entwicklung sind. Und wenn wir uns mal den Bereich der Sekundarschulen anschauen, also jenseits des Gymnasiums, haben wir ja mit den Realschulen, den Haupt- und Werkrealschulen und den Gemeinschaftsschulen verschiedene Schularten, die ja letztlich auch ein Stück weit um die gleichen Schülerinnen und Schüler konkurrieren. Und wir haben ja jetzt zuletzt eine Debatte in der Landespolitik über eine Schulgesetzänderung gehabt. Kompass 4 als Stichwort, also Wiedereinführung der der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, die G9-Debatte, Abschaffung des Werkrealschulabschlusses. Ich möchte dich ganz abstrakt fragen, lieber Volker, wenn wir jetzt mal das zu beherzigen, was du vorhin gesagt hast, mit der Unterschiedlichkeit, mit der Schüler lernen, mit der Schüler auch Ausgangspunkte zum Lernen haben, haben diese Probleme bzw. Herausforderungen, die du vorhin beschrieben hast, was das Gerechtwerden gegenüber Schülerinnen und Schülern angeht, nicht alle Sekundarschulen bis hin zum Gymnasium? Und was müsste aus deiner Sicht pädagogisch auch in den Schularten passieren, damit es, ich merke das ja, wenn ich an Realschulen bin, höre ich ja auch von Lehrerinnen und Lehrern das Gefühl, den Frust, den Schülern nicht gerecht zu werden, dann ist manchmal so ein Heilsversprechen, ich gehe jetzt erst nur wieder zurück in die Dreigliedrigkeit, das heißt an der Realschule, ich kann die Schüler, die in meiner Hinsicht zu leistungsschwach sind, sozusagen aussortieren und dann wird die Welt wieder ganz gut und die Schule funktioniert wieder wie früher. Was würdest du denen sagen, wenn dir so jemand mit diesem Argument kommt?
Ja, weiß nicht, ob Worte da reichen würden. Nee, doch. vielleicht so, wenn wir so ein Downgrade-System machen, also ich habe die Kinder in Kasteln sortiert, da habe ich die Schlauen oder die Hübschen oder die Begüterten, die schicke ich ins Gymnasium. Mhm. Wer dort nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil er nicht lernbereit genug ist oder vielleicht weil eine Tragödie in der Familie passiert, vielleicht stirbt der Papa, keine Ahnung, weiß man nicht. Wir haben ja über 100 Anfragen pro Jahr, du kannst dir nicht vorstellen, was für Leute bei uns alles anfragen und warum, was am Ende dazu führt, dass es die zerbröselt hat in diesen leistungsaffinen Schularten. Mhm. In jedem Fall, macht das Gymnasium, sagt jetzt, okay, Downgrade, keine Ahnung, vielleicht landesweit, die Quote ist, glaube ich, ziemlich hoch an Schülern, die Dropout machen zwischen Stufe 5 und Abitur, will die Zahl jetzt nicht in den Raum stellen. Jetzt wird praktisch abgeschult. Das ist im Gymnasium so. Das heißt, ein Großteil der Qualität wird dadurch gesichert, dass die Qualität nicht erreichen, einfach abgeschult werden. Das auch kann man auch machen. Mhm. Dann haben wir in der Realschule jetzt dasselbe Thema. Und jetzt kommt dieser Punkt, und jetzt müsste man nochmal gucken, in der Realschule sortieren wir die jetzt also auch aus. Wir müssten also jetzt tatsächlich jemand finden, der in der Hauptwerkrealschule oder Gemeinschaftsschule, wo die Kinder ja dann hin sollen, der dort arbeiten will. Mhm. Wer soll das denn sein? Mhm. Also das ist ja jetzt spannend. Das Recruiting im nicht-gymnasialen Sekundarstufen 1-Bereich ist bereits zusammengebrochen. Das sehen wir an den Seminaren, das sehen wir an den Übergangsquoten von der ersten in die zweite Phase überhaupt, von der zweiten Phase nachher in den Job überhaupt. Das sehen wir bei den Studienanfängern und so weiter. Die Zahlen gehen massiv rückwärts. Wenn wir jetzt sagen, wir machen noch eine Wastebox irgendwie ganz unten am unteren Rand des Bildungssystems, wo man nachher nochmal alles hinkippen kann, was man sonst nicht irgendwie verwurschen kann im System, dann muss man auch die Frage natürlich beantworten, wer soll dort unterrichten? Wer soll das sein? Wen schicken wir dahin? Jetzt haben wir, du weißt es sicher, für das Lehramt, nicht gymnasiale Lehramt, Sekundarstufe 1, haben wir einen Sek-1-Lehrer. Sek-1-Lehrer, jetzt überleg dir mal, zwei Sek-1-Lehrer. Einer darf dann in die Realschule und einer muss dann in die Wastebox, wie auch immer die dann heißt, nennen wir sie Hauptschule. Würdest du sagen, dass die besten jetzt die besten S1-Abschlüsse, dass die in die Realschule dürfen, weil, damit sie belohnt werden mit der guten Schule und die schlechten müssen? Oder wäre es nicht
eigentlich,
so?
Eigentlich heißt es ja, die besten Lehrer müssten in die Schulen mit den größten Herausforderungen.
Es ist so. Jetzt würden also die praktisch die besten S1-Abschlüsse machen müssten, würden jetzt mit der Hauptschule belohnt. Werden. Also mit der Schulart, wo praktisch keiner mehr hin will oder Burnout bei den Lehrern dann vorprogrammiert ist. Du merkst, das wird ja so nichts. Sondern man müsste im Prinzip aufhören, Wasteboxen zu bilden. Wir müssen sagen, wir müssen die Kinder fördern, dort, wo wir sie haben. Wenn wir jetzt also differenzierende Systeme in allen Schularten hätten, dann haben wir die Idee, Kinder vorher nach Schularten zu sortieren, ist ja dann obsolet. Und das ist halt, Hetty kommt und sagt, mein Gott, was macht ihr da? Er war ja jetzt gerade da und ZSL hat ihn eingeladen und was hat er gesagt? Du weißt es ja, was er gesagt hat. Er hat gesagt, das ist doch Quatsch, ihr könnt doch nicht bei 10-Jährigen wissen, was die mit 30 machen werden. Aber das Schulsystem ist massiv ungerecht und es macht halt so keinen Sinn. Ein dreigliedriges System. Und jetzt kommt so ein bisschen, gestattest mir, wenn ich das sage, wir haben so, die Systemkonstruktion ist halt nicht sauber aufgestellt. Ich mache jetzt ein dreigliedriges Schulsystem. Oder ein 5 oder 7, wie viel Glieder auch immer man meint, dass es dann hat. Und dann stelle ich eine Schule für alle daneben. Und jetzt komme ich nicht auf die Idee, das ist ein konkurrierendes System. Das ist natürlich ein konkurrierendes System. Und tatsächlich ist das so auch nicht passiert. Die Gemeinschaftsschule wird von der Politik, so ist meine Haltung heute, was ich in vielen Gesprächen mit Politikern, nicht mit dem, was das Kultusministerium sagt, wo die elaborierten Menschen sitzen, die das auch verbalisieren können, sondern wo zum Teil auch einfach Landtagsabgeordnete, mit denen ich sprechen kann, jetzt über ihr Bildungsverständnis sprechen. Für die ist die Gemeinschaftsschule in das System einsortiert, als eines der Glieder. So, und da ist ja die Frage, welches Glied ist es denn dann? Und dann siehst du, da ist da, wo der Volksmund ist. In ganz vielen Köpfen ist die Gemeinschaftsschule halt die neue Form für Hauptschule geworden. Ne? Das ist in der Hauptschule ist es nicht so. Da gibt es jede Menge Gymnasiasten, Realschüler und Hauptschüler und so. Das ist ein ganz bunter Mix irgendwie. Wir haben nachher auch sogar die dritte Lunge geschafft jetzt hier. Es gibt gute Gemeinschaftsschulen, die das geschafft haben. Aber die Mehrzahl. Das Verständnis der Gemeinschaftsschule ist ja, dass es nach wie vor ein gegliedertes Schulwesen gibt und die Gemeinschaftsschule ist nicht die Alternative eines gegliederten Schulsystems, sondern ist eines dieser Glieder. Das ist ja das Verständnis, was wir jetzt haben. Und jetzt stärkt man das dadurch, dass man die Dreigliedrigkeit ja weiter stärkt, indem man sagt, aber das Gymnasium muss jetzt irgendwie nochmal mit einer Bildungsempfehlung oder mit einer höheren Verbindlichkeit der Bildungsempfehlung versorgt werden. Das hat möglicherweise gar nicht so viel mit Lernen zu tun, sondern vielleicht eher damit, wenn das G9 tatsächlich wieder kommt, braucht es ja auch die Lehrer, die dafür da sind. Und die Lehrer am Gymnasium würden für ein G9 ausreichen, wenn halt weniger Schüler aufs Gymnasium gehen. Vielleicht ist es ja einfach auch eine finanzpolitische
Überlegung. Du meinst, das ist eine Ressourcensteuerungsthematik
Naheliegend. Ja. Naheliegend, wenn morgen niemand kommt und sagt, wo die paar hundert Millionen herkommen, mit denen G9 jetzt bezahlt werden sollen, dann wird man halt gucken müssen, dass man es mit den Gymnasiallehrern macht, die man jetzt hat. Und es wird wahrscheinlich schlauer sein, wenn man jetzt halt guckt, dass man dort ein Polster aufbaut und guckt, dass weniger Kinder dorthin gehen. Ja. Steuerungspolitisch wäre das sicher nicht das Dümmste. Ob das dann jetzt, das hat ja mit Lernen nichts zu tun, das hat mit Kindern nichts zu tun, das hat mit Schule nichts zu tun. Und trotzdem ist es so. Und da kommt ein bisschen ein kritischer Ansatz an die. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in die Bundesrepublik Deutschland schaue, dass Bildungspolitik ist eines der großen Spielfelder, was die Landesregierung eigentlich noch in der Hand haben. Weil so wahnsinnig viel sind es sonst auch gar nicht. Weil es für die meisten landesgesetzlichen Vorhaben auch immer bundesgesetzliche Klammern halt letztlich gibt. Da bin ich aber jetzt kein Experte, du bist der Jurist. Ich sag nur, sehr oft habe ich den Eindruck, dass mit Bildung Politik gemacht wird. Das ist aber nicht zwangsläufig Bildungspolitik.
Ja.
Und deswegen würd ich immer sagen, einer bildungspolitischen Maßnahme kann ich sofort die kann ich zurückführen und sagen, die nutzt dem Kind. Ja. Da entfaltet sich ein individueller Nutzen beim Kind. Und so messe ich, sage ich jetzt mal, die Maßnahmen, die mir jetzt da begegnen. Und ja, die Klassifizierung dessen, was wir gerade in Baden-Württemberg überleben, die überlasse ich jetzt dir.
Ja, das glaube ich, kann man es relativ einfach machen. Das, was du beschreibst, ist ja der Tatsache geschuldet, dass mit Bildungspolitik dann oft ideologische Schlachten geschlagen werden. Und ich frage mich immer, warum stellt man nicht den Nutzen fürs Kind in den Mittelpunkt? Und das war ja das, was ich letztes Jahr, als diese Bildungsallianz mal am Horizont auftauchte, tun wollte, nämlich mit den anderen offen darüber reden, was ist noch richtig und was müssen wir verändern. Jetzt wissen wir beide, die wir die auch politische Landschaft schon lange kennen, es wird nicht das eine Modell in Reinform geben. Wir werden nicht mehr eine Dreigliedrigkeit in Reinform haben. Wir werden aber wahrscheinlich in Baden-Württemberg, nehme jetzt mal den Zeithorizont der nächsten 10 Jahre, auch nicht die eine Schule für alle haben. Wir haben im internationalen Kontext erfolgreiche Bildungssysteme wie Kanada, auch ein föderales Land, die kennen diese Aufgliederung nicht. Ja, die machen an den Schulen die individuelle Förderung so, ist auch übrigens ein Einwanderungsland, das sehr stark auf Individualität setzen muss und eingehen muss. Ich glaube tatsächlich, das ist kein Widerspruch. Wir haben in Baden-Württemberg ja, es ist ja schon ein politischer Kompromiss, von einem Zwei-Säulen-System zu reden. Und jetzt gibt's ja Vorstöße auch von Wissenschaft und auch Schulpraktikern. Wie müsste, wenn jetzt G9 kommt, und das ist jetzt einfach mal eine politische Setzung, wie müsste dann die Schullandschaft aufgebaut sein, um neben dem Gymnasium eine leistungsfähige Schule zu haben, die, was die pädagogischen Möglichkeiten angeht, eine gleichwertige Alternative zum Gymnasium bedeutet. Und die Debatte über diese neue Sekundarschule läuft ja gerade. Und ich hoffe, dass die Kräfte, die in der nächsten Landesregierung sitzen, die Kraft haben, sich da hinzusetzen und eine vernünftige Lösung zu finden. Weil für mich ist das, was im Moment da ist, eher so eine eingestellte Baustelle. Nach 2016 ist ja quasi nicht weitergearbeitet worden. Man hat die Baustelle sozusagen stillgelegt und da pfeift es jetzt rein und es regnet rein. Und es sind da Schulen wie deine, die gut funktionieren, aber es gibt halt leider auch ganz viele, die kämpfen jeden Tag ums Überleben, habe ich so den Eindruck. Und da würde ich einfach von dir so ein bisschen auch die wissen wollen, wie du darauf blickst, was da jetzt von Seiten der Wissenschaft, aber auch von Seiten von Schulpraktikern in diesem Konzept neue Sekundarschule eingebaut wurde. Ja? Das ist ja auch nicht das, was du an der Gemeinschaftsschule in Reinform machst, ganz ex aequo, aber es ist ja doch, ich sage jetzt mal, eine stärkere Hinwendung zur Individualisierung innerhalb des Lernprozesses.
Ja, Ich will vielleicht mal andersrum irgendwie anfangen. Es gibt eine Sache, da war ich mir mit dem Philologenverband mal einig, und das war, man muss dringend unbedingt auf diese Gemeinschaftsschule mal genauer gucken, was sie da eigentlich macht und wie die da eigentlich funktioniert und welche Versprechen dort eigentlich eingelöst werden und welche auch nicht. Und gleichzeitig hätte ich es nicht so eingefasst, ich hätte mal auf alle Schulen geguckt. Wenn wir sagen, okay, wie hoch ist die Abschulungsquote jetzt an Gymnasien, parallel dazu gucken wir nochmal, wer in der Megamilliarden-Nachhilfeindustrie, wer nähert eigentlich die, also wo kommen die Kinder eigentlich her, die diese Megamilliarden-Nachhilfeindustrie irgendwie jetzt nähern, dann würden für schon feststellen, dass vieles von dem, was das Bildungssystem vorgibt, an Ansprüchen einzulösen, dass die gar nicht dort eingelöst werden, sondern dass die entweder aus dem familiären Background mit Geld oder in der Nachhilfeindustrie oder sonst wo irgendwie eingelöst werden. Das sind alles so Sachen, wo ich mal sagen würde, okay, wie ist denn die Gesamtwirkung dieses Bildungssystems? Und dann würde ich dir vorstellen, wenn wir mal die Effekte herausrechnen, die am privaten Markt nachher noch nachgebessert werden, damit es nicht noch schlimmer aussieht mit den Schulabbrüchen, mit den Sitzenbleibern oder wenn wir das dann nochmal machen, dann schneiden wir bei PISA noch schlechter ab. Wir haben dann die ganzen Themen Bildungsgerechtigkeit, irgendwie sind wir keinen Schritt weiter gekommen. PISA, der deutsche Längsschnitt, wird ja gemacht von der ist es die LMU München oder TU München, die machen ja jedes Jahr, alle 2 Jahre die deutschen Längsschnitte für PISA und gucken einfach, wie sieht's in Deutschland aus. Und da kann, die sagen mir seit 2002, die Probleme sind exakt dieselben. Die zählen dir unten drunter auf, welche strukturellen Maßnahmen gemacht worden sind, die ganze Zeit im Bundesgebiet, und sagen dir praktisch trotzdem, sind die, egal was an strukturellen Maßnahmen in welchen Bundesländern auch immer passiert ist, die Werte sind immer gleich geblieben. Das heißt, oder nahezu gleich geblieben. Also haben sich statistisch nicht signifikant verbessert. Und daran merkst du relativ schnell, dass diese Strukturdebatten halt nichts auslösen. Insofern ist dieser Sek-1-Schulansatz natürlich einfach insofern der richtige und wichtige, dass er sagt, passt auf, Leute. Es ist völlig wurscht, wie ihr diesen Container nennt oder wie ihr diese Box nennt, sondern entscheidend ist, was da drin passiert. Das ist, was ich vorhin angedeutet habe. Wenn ich eine Schule habe, die ihre Klientel differenzierend betrachten kann, also die adaptive Lernsysteme hat, dann braucht brauche ich eben keine vorsortierte Schülerschaft mehr. Ja. Dann kann ich einfach gucken, dass die Schule möglicherweise regional vernünftig sitzt, dass sie möglicherweise einfach gut ausgestattet ist, dass sie gute Netzwerke aufbauen kann und dass sie an der richtigen Stelle aussitzt in der Raumschaft, dass sie über ÖPNV gut funktioniert und so weiter. Das sind alles ganz andere Sachen. Ne? Und Schulstandorte haben wir sehr, sehr viele. Wir haben dann teure Strukturen irgendwie, wenn die Kurse sehr klein werden an manchen Stellen und so weiter. So, und so eine Sekundarschule, die einfach sagt, pass auf, wir sind eine differenzierende Schulart, ob man dann Lernende eigener Geschwindigkeit schon ermöglicht oder so, das muss man ja dann alles nochmal sehen, aber wir haben dann tragfähige Lernmanagementsysteme. Wir können global Content produzieren, also Inhalt auch produzieren, den wir dort reingeben. Das heißt, wir können wesentlich mehr redaktionelle Arbeit machen als Land, wie nur jetzt Bildungsplan veröffentlichen, sondern wir können im Prinzip auf der Inhaltsebene sogar liefern und so weiter, wenn wir so eine differenzierende Idee haben. Und der differenzierende Bildungsplan an die GME, was wir haben in Baden-Württemberg, grundlegendes, mittleres, erweitertes Niveau, der ist ja eine gute Ausgangslage dafür, das auch zu machen. So, also sprich, der nächste Schritt ist natürlich jetzt längst überfällig. Aber ich bin jetzt gar nicht so sicher, dass wir aufgrund der G9-Initiative, führt ja jetzt erstmal dazu, dass wir diesen Gymnasial, ich nenne es mal Reflex irgendwie jetzt ausgelöst haben, was die Bildungsempfehlung betrifft. Dann haben wir das Kompass 4-Instrument jetzt dafür genutzt. Ob das dafür ursprünglich mal gedacht war, ich bin ja auch Mitglied im Praxisbeirat des IBBW. Kompass war ein bisschen von der Konzeption her, erstmal gab es ja eine andere Zielsetzung auch. Dann haben wir als Reflex dann sofort aus der Realschulwelt gehört, ja, dann wollen wir aber auch eine Verbindlichkeit der Bildungsempfehlung und so. Jetzt sieht man ja gerade nicht, dass es alles Richtung Sekundarschule 1 läuft, sondern ich habe jetzt eher den Eindruck, wir gehen jetzt zurück in die alte Welt. Und kennst du das Räumemodell, wo du sagst, ich bin im Raum des Hier und Heute, da habe ich ein Problem, dann gehe ich einen Schritt weiter, dann bin ich im Raum der Verwirrung und wenn ich dann in den nächsten Raum, also da, wo meine Zukunft jetzt ist, wenn ich da halt hin will, dann dazwischen liegt eine Lernkurve und wir sind im Moment einfach mit diesem Schulsystem im Prinzip im Raum der Verwirrung, die Zahlen werden immer schlechter, das System wird immer teurer oder so und was wir jetzt gerade machen, ist nicht diese Lernkurve zu machen Richtung neue Sekundarschule in der Zukunft, sondern wir gehen jetzt zurück in die alte Welt, die sich erschien. Aber man muss natürlich wissen, in der alten Welt sind die Probleme. Da kamen die Probleme her. Das sind nicht die Lösungen.
So ist es. Und deswegen glaube ich, gerade weil die aktuelle Debatte um diese Schulgesetzänderung läuft, sagen viele, die etwas davon verstehen und die nicht nur emotional oder ideologisch argumentieren, dass das auf jeden Fall zu wenig Schritte sind und vor allem, sie gehen in die falsche Richtung. Und der Raum der Verwirrung, diesen Begriff werde ich mitnehmen in dieser Debatte, weil er ist, glaube ich, ganz bildhaft. Ich glaube tatsächlich, dass wir stärker die Frage in den Mittelpunkt stellen müssen, wie die Wirksamkeit von pädagogischen Prozessen bei Kindern ist. Und du hast den Satz gesagt, den ich als Kultusminister immer gesagt habe, mir ist egal, welches Türschild draußen hängt, ich will wissen, was ihr mit eurer pädagogischen Arbeit erreicht. Wir führen Debatten immer nur über Türschilder, über Bezeichnungen von Schulen, anstatt über die Frage der Wirksamkeit von Schulen. Lieber Volker, ich glaube, wir würden heute noch ziemlich weit kommen in unserer Debatte, aber wir führen diese Debatte ganz sicher weiter. Ich würde mich freuen, dich weiterhin als einen sehr kritischen, aber vor allem auch wachen bildungspolitischen Geist an unserer Seite zu wissen. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, mit unserem Gespräch. An der Stelle kommt immer mein immer wiederkehrender Abschlusssatz. It's a long way to the top if you wanna rock and roll von AC/DC. Und ich glaube, in der Bildungspolitik Baden-Württembergs gilt der ganz besonders. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Lieber Volker, dir und deiner Schule von Herzen alles Gute. Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank für das heutige Gespräch.